Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mann, ist schon echt ein Weilchen her, dass ich die letzte aufgenommen habe, beziehungsweise die letzte veröffentlicht habe. Am 24. April habe ich eine nicht so aussagekräftige Podcast-Folge veröffentlicht, die ihr alle sehr gut angenommen habt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hatte ein bisschen erwartet, dass da ein bisschen Backlash kommt, aber ihr versteht es und das ist gut. Sehr viel positive Nachrichten, dass mir meine Gäste halt eben nicht scheißegal sind. Dass manchmal das ein oder andere Problem auftreten kann, wenn man halt so einen Podcast führt und nicht mit jedem Gast zusammensitzt. Heute ist das auch wieder der Fall, ihr Lieben. Heute ist die 152. Off the Path Podcast Folge und ich rede mit Sabrina und Tom. Und Sabrina und Tom sitzen am anderen Ende der Welt auf Papua-Neuguinea. Und das ist übrigens auch so eine Folge, vielleicht hört ihr einfach mal hin. Das ist eine Folge, wo wir sehr, sehr schlechten Internetempfang hatten und ich nicht ganz so viel verstanden habe. Nichtsdestotrotz haben wir fast eine Stunde lang gequatscht über ihre Reise und was sie dort so erlebt haben. Und man muss dazu sagen, es ist halt. Ich nehme ja viele, viele Folgen auf und veröffentliche sie nicht sofort. Und diese Folge haben wir zum Beispiel am 25. Oktober aufgenommen. Lange. Viel. Also da gab es Corona noch nicht mal in China. Also war es überhaupt gar kein Thema. Und natürlich komme ich mir ein bisschen blöd vor, diese Folge jetzt zu veröffentlichen. Aber ich denke mir so, hey, warum nicht? Weil es wird eine Zeit nach Corona geben, in der wir alle wieder rausgehen werden und reisen. Und die ersten Lockerungen machen sich ja schon breit in Deutschland und Europa. Ab dem 15. Juni ist die Grenze nach Österreich endlich auf. Juhu! Und entsprechend wird es auch irgendwann eine Zeit nach Corona geben, wo wir halt auch wieder in Länder reisen dürfen wie Papua-Neuguinea. Also warum nicht jetzt? Inspirieren lassen, von der Ferne träumen und in der Nähe Urlaub machen. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, das ist die 152. Off the Path Podcast Folge. Und das bedeutet, dass ihr die Shownotes zu dieser Folge unter www.offthepath.com/Folge152 findet. Und wenn ihr, wie einige andere das schon gemacht haben, Zeit habt, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Die lese ich mir nämlich immer sehr, sehr gerne durch. Also vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht habt. Und vielen Dank, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Heute oder morgen oder in Zukunft. Und genug geredet. Viel Spaß mit den beiden und Papua-Neuguinea. Hallihallo, für euch nicht guten Morgen, für euch ist es später Nachmittag, hier ist es 7 Uhr früh, Sabrina und Tom, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Wie spät ist es bei euch?
Bei uns ist es 4 Uhr.
Nachmittags.
Nachmittags.
Also 16 Uhr.
Ihr 16 Uhr.
Australien, ja. Genau.
Nein.
Australien. Nee?
Neukaledonien. Ja, wir sind schon weitergereist. Wir sind mittlerweile in Neukaledonien angekommen.
Ach, sehr geil. Aber ihr wart gerade in Australien.
Wir kommen von Australien.
Ja, ein kurzer Zwischenstopp in Australien und jetzt eben Neukaledonien oder Frankreich, wie man es sehen will.
Zahlt man da im Euro?
Nein.
Nein, die haben Franc hier.
Noch die alte Währung.
Ja.
Die Franzosen haben hier den Pazifik-Franc oder so ähnlich eingeführt, was in den pazifischen Territorialgebieten von Frankreich als Zahlungsmittel benutzt wird.
So. Es gibt ja einige Inseln im Pazifik, die den Euro halt auch haben, ne?
Echt?
Ja, das ist uns neu.
Ja.
Erzähl uns. Ja, doch. Also es gibt Inseln, die halt zu Frankreich gehören und entsprechend halt auch zu EU, obwohl sie zehntausende Kilometer von der Europäischen Union entfernt sind und dort auch der Euro benutzt wird und man auch kein Visum und nichts braucht. Man kann damit mit dem Ausweis einreisen.
Ja. Ach, das ist cool.
Ja, das ist hier in Neukaledonien, glaube ich, auch so. Also wir brauchen auch kein Visa für hier, aber der Aufenthalt ist auf 90 Tage limitiert. Und in Französisch-Polynesien zum Beispiel ist es das Gleiche oder in Wallis und Futuna oder so heißt es. Da ist es auch so. Also.
Okay, spannend. Wieder was gelernt. Ihr wart gerade allerdings in Australien und ihr seid gerade auf eurer Weltreise.
Genau.
Richtig.
Wie lange seid ihr unterwegs und was ist eure Route?
Wir sind unterwegs seit mittlerweile gut 8 Monaten. Wir sind Ende Februar diesen Jahres gestartet, von Berlin aus, und haben zuerst in Südostasien angefangen, von Myanmar über Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, alles erstmal auf dem Landweg, weil wir auch versuchen, so gut wie möglich auf Flüge zu verzichten und umweltbewusst zu reisen. Dann wurde es aber ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir mussten einen Flug buchen, um nach Indonesien zu kommen. Und haben dann Indonesien gemacht. Und der Ursprungsplan war eigentlich, über Indonesien und Papua nach Papua-Neuguinea einzureisen. Und das hat aber nicht ganz funktioniert wegen des Visas, und deswegen sind wir über Australien weitergereist nach Papua-Neuguinea und sind dann wieder zurück über Australien jetzt nach Neukaledonien.
Ja, cool.
Soweit die
Papua-Neuguinea ja. Gehört jetzt nicht zu den Ländern, die man normalerweise auf einer Weltreise anvisiert. Also ich würde mal sagen, ihr seid so die Zweiten, von denen ich höre, dass sie das machen wollten.
Ja, bei uns war es tatsächlich eins der ersten Ziele, die wir auf unserer Weltkarte bei der Planung angepinnt haben.
Wir hatten vor, als so die Idee aufkam, die Weltreise zu machen, eine sehr, sehr spannende Doku gesehen zu Papua-Neuguinea und fanden dieses komplette Leben in den Stämmen einfach so faszinierend, dass wir uns das unbedingt anschauen wollten. Und deswegen war das eigentlich als allererstes Ziel, war, dass wir das irgendwie möglich machen müssen, dass wir nach Papua-Neuguinea kommen können.
Ja, das war nicht immer leicht.
Ja.
Sorry. Es war nicht immer leicht irgendwie. Wir waren schon kurz davor, aufzugeben mit der Planung, um das Budgetbewusst, sage ich mal, hinzubekommen. Und haben es dann aber letztendlich doch geschafft, dort wundervolle 3 Wochen zu verbringen.
Ja, es ist ja immer so, dass Länder und Orte, die halt nicht so ganz bekannt oder beliebt sind, dann entsprechend auch viel teurer sind, um hinzukommen. Ihr habt ja gerade schon erwähnt, Visa-Probleme und natürlich jetzt auch noch budgetäre Problemchen. Ist das sehr teuer gewesen?
Wir hatten das so geregelt, dass wir praktisch über eine Plattform jemanden gefunden haben, der für eine kostenlose Unterkunft Leute aufnimmt, die ihm dann helfen. Und
Woofing,
nein.
Nicht die Seite, nein.
Nein, Workaway war es tatsächlich. Mhm. Und wir haben das über Workaway gehandhabt, aber es stand ganz, ganz, ganz lange so ein bisschen auf der Kippe, ob es funktioniert oder nicht, weil was man dazu sagen muss, ist, die Internetverbindung in Papua-Neuguinea ist eigentlich so gut wie nicht existent und unglaublich teuer. Dementsprechend hatte Kelly, das war der Name von unserem Host, zwar ein Angebot auf Workaway, aber checkt die Seite sehr, sehr selten. Und wir sind dann praktisch über die Telefonnummer von ihm, was man eigentlich nicht machen darf auf Workaway, aber wir haben einfach jemanden angeschrieben, der schon mal bei ihm war, und konnten ihn dann darüber direkt kontaktieren. Und auch das Zeitempfinden in Papua-Neuguinea ist ein bisschen anders, weswegen es sehr lange auf der Kippe stand und er immer gemeint hat, so ja, er versucht es möglich zu machen, er hat aber eigentlich gerade jemand da und keinen Platz, aber vielleicht wird's ja was. Und ja, wir hatten eigentlich so, ich glaube, 3-4 Wochen vor Abreise noch keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Und
also die Abreise nach Papua-Neuguinea.
Ja, nach Papua-Neuguinea wussten wir nicht, ob es klappt oder nicht. Also wir saßen noch in Indonesien, haben dann mal einen Flug gebucht nach Australien, um da näher zu kommen, obwohl wir Australien eigentlich gar nicht auf unserer Liste hatten, und haben dann einfach gehofft, dass es funktioniert und dass wir noch den Flug nach Papua-Neuguinea buchen können.
Genau. Eine der wenigen, die Australien nicht auf dem Plan hatten.
Ja, ich glaube, es liegt dran, dass Tom vor 10 Jahren schon mal in Australien war.
Ja.
Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich Australien nie so groß fasziniert. Für mich war tatsächlich so Papua-Neuguinea und die ganzen Inseln hier wie Neukaledonien oder Vanuatu, was so als nächstes Ziel sein wird, war für mich irgendwie immer spannender als Australien.
Ist auf jeden Fall deutlich exotischer.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf es uns auch ankommt, so ein bisschen exotischer.
Vielleicht auch nicht so ganz überlaufen.
Genau.
Richtig. Also die Ostküste in Australien, das ist war ein hartes Pflaster, da wieder hinzukommen, wieder in so einer Zivilisation anzukommen. Das ist plötzlich alles wieder sauber, es ist alles wieder irgendwie geordnet und geregelt. Und
alles verfügbar in den Supermärkten.
Ja, das war genauso ein Kulturschock wie das in Papua-Neuguinea
ankommen. Ja, definitiv.
Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, du meintest irgendwie wegen Visa in Papua-Neuguinea. Es ist so, dass man, das war unser Informationsstand, als bevor wir hingegangen sind. Und zwar kann man ein Visa on Arrival bekommen, wenn man in Port Moresby, also in der Hauptstadt, am internationalen Flughafen landet, bekommt man eben das Visa on Arrival. Und wenn man sonst irgendwie einreisen will, braucht man eigentlich das Visa vorher schon. Dazu muss man irgendwie zur Botschaft, das ist in Deutschland gibt's keine, muss man glaube ich schon nach Brüssel. Mhm. Oder wenn man es irgendwie auf der Route machen will, müsste man nach Sydney, war es glaube ich, wo genau. die nächste Botschaft ist, wo man sich für ein Visa bewerben kann. Und deswegen ist die Reise über Land von Indonesien her für uns erstmal flach gefallen. Und mittlerweile, ich habe es noch nicht recherchiert, aber uns wurde gesagt, dass Papua-Neuguinea seit 2-3 Monaten ein E-Visa anbietet. Und ist natürlich sehr spannend auf jeden Fall, um sich da...
Ja, von Indonesien praktisch über Land von Papua, über die Grenze nach Papua-Neuguinea einzureisen. Das war ja ursprünglich mal das Ziel.
Genau, da gibt es im Norden einen Grenzübergang.
Bei dem das funktionieren sollte jetzt mit dem E-Visa.
Okay, also deutlich vereinfacht jetzt. Aber für euch war das halt, ihr musstet erst nach Australien, um dann halt von Australien nach Port Moresby einzufliegen, um dort halt euer Visa on Arrival zu bekommen.
Ja. Genau, von dort aus ging es dann weiter nach Goruka, also in den Highlands, in den Bergen. Es gibt auch von Port Moresby keine Verbindung über Land nach Goruka. Es ist nur per Flug möglich. Oder eine 10-tägige Wanderung, wie uns gesagt wurde, ja, zu Fuß geht auch.
Oder mit dem Boot außenrum und dann mit Auto irgendwie.
Ja, aber wir sind geflogen und sind dann angekommen und hatten eigentlich mit unserem Host vereinbart, dass er uns am Flughafen abholt, weil wir hatten ihn nach einer Adresse gefragt und wie wir zu ihm kommen und seine Antwort war, keine Sorge, er schickt jemanden, der sich drum kümmert und der uns abholt und in sein Zuhause bringt. Und wir sind leider auch in Australien mit einer Verspätung losgeflogen. Das heißt, wir haben es in Port Moresby nicht mehr geschafft, uns eine lokale SIM-Karte zu holen und haben auch nur ganz kurz am Geldautomaten ein bisschen Bargeld geholt und kamen dann in Goruka an und sind dann aus dem Flughafen raus, waren sehr erwartungsvoll und sahen niemand, der nach uns sucht.
So hörte sich das schon an.
Hat sich angedeutet, ja.
Ja, es war so erstmal so. Ja, nee, wir haben weder eine Adresse, wir können ihn nicht kontaktieren, weil wir keine SIM-Karte haben.
Euer Französisch ist wie?
Unser Französisch nicht existent ist. Geht so, aber die sprechen ja auch in Papua-Neuguinea Tok Pisin, heißt die Sprache dort.
Ah, okay.
Und das ist eine sehr vereinfachte Form von Englisch, kann man sagen. Also wenn man sich ganz, ganz dolle konzentriert, dann versteht man die. Und sie verstehen einen auch, wenn man in Englisch spricht. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Nicht alle, aber ganz viele. Und Tok Pisin ist eigentlich so die Sprache, die sie in der Schule lernen, aber es gibt in Papua-Neuguinea über 800 Sprachen. Also jeder Stamm spricht eigentlich seine eigene Sprache. Und deswegen ist es teilweise auch sehr schwierig zu kommunizieren, wenn man sich nicht versteht.
Ja, aber es gibt auch viele, die zumindest so ein paar Brocken Englisch können, dass man irgendwie klarkommt.
Ja, das funktioniert.
Das geht.
Ja.
Ja, hat euer Abenteuer natürlich super spannend angefangen, ne?
Ja, das war erstmal ein bisschen ernüchternd. Und wir kamen dann auch mit Leuten ins Gespräch, die so ein bisschen gesehen haben, dass wir da so ein bisschen unbeholfen rumstehen. Und einer hat uns auch angeboten, er sei gerade gelandet, er fährt mit seiner Familie nach Hause, sie schmeißen uns irgendwo unterwegs raus, wir wussten nur leider nicht wo. Und dann kamen wir mit zwei Herren ins Gespräch, die waren unheimlich nett und die gehören zu dem Asaro-Stamm der Mattmänner. Das ist eigentlich auch das, wenn man sich irgendwie was zu Papua-Neuguinea anschaut, fallen die einem als erstes auf, die formen riesen Lehmmasken, die sie sich auf den Kopf setzen und sind mit Speer unterwegs und jagen auch noch so und schmieren sich mit Lehm ein sozusagen, auch für Zeremonien. Und dazu hatten wir auch ein bisschen was gelesen und die haben uns haben sich vorgestellt und die hängen praktisch am Flughafen ab und warten, ob irgendwelche Touristen ankommen und interessiert dran sind, in ihr Dorf zu kommen oder mit ihnen eine Tour zu machen und arbeiten so ein bisschen als Guides. Und die haben dann auch für uns versucht, Kelly zu erreichen, der leider nicht ans Telefon gegangen ist, und haben uns dann aber versprochen, sie warten einfach mit uns, bis er kommt. Und dann verging die Zeit und es kam niemand. Und irgendwann haben sie gemeint, so ja, es wird dann bald dunkel. Goroka ist ja schon sehr sicher, aber man sollte vielleicht nicht nachts alleine irgendwie durch Goroka laufen, weil dann fangen so die ganzen eher düsteren Geschäfte auf den Straßen an, wo man jetzt vielleicht nicht durchlaufen möchte. Und dementsprechend würden sie uns dann jetzt zu einer Unterkunft bringen, wo wir zumindest die Nacht verbringen können, sollte sich Kelly nicht mehr melden. Und das haben sie dann auch gemacht.
Man muss dazu sagen, die Situation am Flughafen, ja, man kommt in so einem exotischen Land an und ist dann am Flughafen plötzlich selbst das Exotische. Also man kommt da an, man wird schon angestarrt. Ja, anstarren ist in Papua-Neuguinea aber auch überhaupt nichts Schlimmes. Das zeugt einfach von einer krassen Interesse. Und dementsprechend wird man beobachtet. Und dann die Mutigeren, die kommen dann und fangen an zu reden, wo man herkommt, was man macht, was man hier macht, dass sie das total schön finden, dass man hier ist und ja, so.
Ja, wir haben auf jeden Fall sehr schnell jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, womit wir auch erstmal, also wir kannten es auch aus Indonesien teilweise, aber das war schon sehr extrem. Also man ist wirklich sehr, sehr krass aufgefallen und man hat auch sehr schnell gemerkt, dass da einfach noch nicht viel oder dass da einfach so gut wie kein Tourismus herrscht und die dort sind, wahrscheinlich eher nicht zu Fuß unterwegs sind, sondern mit einem Auto von A nach B fahren oder gefahren werden eher. Und war auf jeden Fall ein Erlebnis, dort anzukommen. Also es war eine absolute Reizüberflutung an allem Möglichen. Also unglaublich viele Leute auf der Straße. Es war sehr wuselig. Alles war voll mit roten Lachen von den Betel Nut, die sie dort kauen, was absolut dazugehört zur Kultur. Mhm. Macht jeder dort rote Zähne, die einen anlächeln, gefärbt von dieser Betel Nut, die gekaut wird. Ja, und dann kamen wir in der Unterkunft an und dachten erstmal so krass, weil ja die Übernachtung hat 50 Euro gekostet, ne?
Ja, ungefähr. Ja, 50 Euro für ein kleines Zimmer mit einer Matratze drin.
Sonst
irgendwie
nichts.
Ein langer Flur mit, keine Ahnung, 20 solcher Zimmer, dann zwei Toiletten dazu. Und das war so der Standard, den man dann erwarten kann für das Geld.
Ja, wo auch einfach nochmal klar geworden ist, wie unfassbar teuer das ist. Was aber auch daran liegt, dass es einfach dort selbst sehr wenig zu kaufen gibt. Es muss alles importiert werden. Und ich glaube, wenn man so ein Hotel aufsetzt dort, dann wird halt alles mit Schiffen rangebracht, weil du da wahrscheinlich nicht mal ein richtiges Bett irgendwo kaufen kannst. Und dementsprechend halt auch die Preise. Ja.
Ja. Spannend. Also wie geht man dann mit so einer Situation um? Oder wie geht ihr dann persönlich mit so einer Situation um? Ich weiß, dass wenn ich in solchen, da jetzt ankommen würde, passiert man ja auch regelmäßig, ich reise ja viel und dann ist niemand da, dann ist man ja immer erstmal so ein bisschen
Lost,
so zwischen lost und irgendwie sauer und enttäuscht und ja, man muss sich dann erstmal irgendwie so zurechtfinden und so seinen eigenen Plan machen. Ja, wie war das für euch?
Ja, es war...
Es war krass, ja, auf jeden Fall. Also ja, krass verloren. Trifft's
wahrscheinlich am besten.
Ich glaube, verloren gefühlt haben wir uns auch. Wir waren echt dankbar, dass wir die zwei Mattmänner hatten, die uns da so ein bisschen geholfen haben. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir die nicht am Flughafen kennengelernt hätten. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich ins einzige Hotel, dessen Namen wir gewusst hätten und hätten noch viel mehr fürs Hotelzimmer bezahlt.
Geht's dann bei 120 Euro?
Dann geht's dann bei 120 Euro die Nacht los. Aber ja, wir waren auch ein bisschen erstaunt, dass das nicht funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite wurden wir im Vorhinein von unserem Host Kelly gewarnt mit der Nachricht, wenn ihr nach Papua-Neuguinea kommt, muss euch eins bewusst sein, so expect the unexpected. Also stellt euch darauf ein, dass ihr euch auf nichts einstellen könnt vorher. Und ja, bereits in der ersten Nacht hat er uns eigentlich komplett bestätigt mit dem. Und ich glaube, was halt auch sehr schwierig ist, man hat so eine Vorstellung von den Ländern normalerweise, bevor man dort ankommt, und für Papua-Neuguinea war da nichts. Also wir wussten einfach überhaupt gar nicht, auf was wir uns da einlassen und was uns da erwartet. Und dementsprechend war so nach dem ersten Schock, saßen wir echt in diesem Zimmer und mussten erstmal lachen, weil es einfach so absurd war, was da passiert ist und eigentlich auch so lustig war, so mit diesem Wissen, so expect the unexpected, so ja, es ist einfach alles anders, als wir dachten. Und ja, wir fanden es dann auch echt witzig irgendwie.
Ja, am Flughafen war es nicht so witzig. Nee. Irgendwie, da hat es so ein bisschen genervt, weil man kommt an, man hat irgendwie seinen ganzen Kram dabei. Das Anstarren ist mit der Zeit auch gut, man gewöhnt sich auch an das Anstarren, aber ja, das war dann auch okay. Aber es ist halt lästig. Ja, und dann weißt du, okay, man muss jetzt irgendwie noch 30 Minuten draußen rumlatschen mit dem Gepäck. Und ja, stiefelt dann einfach los mit den zwei Mattmännern.
Die man erst vor 10 Minuten, ja gut, die haben 3 Stunden mit uns gewartet. Wir kannten sie 3 Stunden. Also man muss dann einfach vertrauen und hoffen, dass es funktioniert.
Ja, man muss diese Hilfe annehmen, die man dann irgendwie angeboten bekommt. Also es wurde überall Hilfe angeboten. Und man ist ja sonst immer ein bisschen reserviert, vielleicht auch sowas gegenüber. Ja, weil man denkt, hey, man wird vielleicht abgezockt oder keine Ahnung. Und in dem Moment muss man sich dann einfach drauf einlassen. Und wir sind dann mit denen dahin gelaufen. Die haben schon eine kleine Tour mit uns gemacht. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass sie noch eine ganze Tour irgendwie verkaufen können oder so. Und wir kamen in dieser Unterkunft an, wurden da super herzlich begrüßt. Ja. Die Hostel- oder Hotelbesitzerin, die konnte auch sehr gut Englisch. Die hat dann auch nochmal irgendwie gesagt, ja, jetzt schlaft erstmal hier. Dann versucht man, Kelly irgendwie nochmal zu erreichen. Und es war einfach Hilfe von allen Seiten da und deswegen war es dann auch okay. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie allein irgendwo nirgendwo rumsaßen und nicht wussten, wie wir die Nacht verbringen sollen.
Ja, einfach mal so raus aus der Komfortzone, einfach mal drauf verlassen, sich so auf das Gute im Menschen verlassen, dass da wirklich einfach nur freundliche Menschen sind, die einem helfen wollen, und ja, hat absolut super funktioniert.
Ja, und tatsächlich
total, man muss sich ja wirklich so richtig fallen lassen, ne? Man muss es auch erstmal können, dass diese Hilfe zulassen.
Ja,
wir kennen das eigentlich relativ wenig von unserer Kultur, weil wir eigentlich einfach immer alles selber machen können. So eine Art und dann kommst du halt da an, und ich kann mir das so richtig vorstellen, weil es mir nicht anders gehen würde. Du kommst da an, du hast deinen ganzen Kram auf dem Rücken. Du willst eigentlich nur noch irgendwie eine Dusche, weil du halt auch geflogen bist, gereist bist, und dann holt dich niemand ab, du hast keinen Plan, du hast dich auch natürlich nicht informiert, weil du damit nicht gerechnet hast, und dann starrt dich jeder an und dann sprechen dich alle an und du bist genervt und trotzdem willst du halt noch dein Gesicht bewahren und nett weiterhin sein, weil die wollen ja nichts Böses von dir.
Nein.
Das sind ja alle solche Dinge, die ja in dem Moment alle so zusammenkommen, und jetzt im Nachhinein ist natürlich alles easy. Jetzt darüber zu erzählen, wo das alles in der Vergangenheit liegt, dann ist das ja alles gar kein Problem gewesen und wir haben das alles total super gelöst. Aber der Moment an sich ist ja was ganz anderes gewesen.
Ja, definitiv. Wir haben auch kaum miteinander gesprochen. Also ich glaube, wir waren beide so
vorstellen.
Voller Eindrücke. Da war einfach so viel, was da über uns hereingebrochen ist. Auf einmal andere Kultur, alles wirklich komplett anders von allem, was wir bisher kannten und auch auf unserer Reise erlebt haben. Es war wirklich so Stille, trotzdem das Lächeln aufzusetzen, um die Leute halt auch, wenn sie einen anlächeln, irgendwie nicht vor den Kopf zu stoßen. Und dann kommst du, also es ist schon nicht nur die Last von deinem Rucksack, sondern auch so die Last dieser ganzen Eindrücke, die wir da mit uns durch diese Stadt geschleppt haben, mit Sicherheit. Das war schon, ja, ist einfach eine ganz, ganz andere Welt gewesen.
Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also jetzt kannst du dir vorstellen, bei uns ist das so, also Line ist Deutsch, ich bin Spanier, ich bin in Spanien aufgewachsen, also ein bisschen temperamentvoller. Mhm. Und wenn du mich dann in so einer Situation fragst, dann ist das immer so, oh, da ist das so ein brodelnder Vulkan innerlich.
Ja, das ist
dann bei fehlt uns mir dann auch schon die Coolness.
Nee, bei uns ist eher so, dass ich, glaube ich, da ein bisschen ruhiger bleibe. Ein bisschen entspannter und auch einfach mal ein bisschen mehr abwarte, was so passiert. Also ich bin dann schon mehr so der Beobachter und habe irgendwie so alles irgendwie im Blick, aber ein bisschen entspannter.
Ich glaube, ich bin eher so die Impulsive in dem Moment. Wobei auch da, also in dieser Situation war auch ich völlig sprachlos. Also da kam auch bei mir nichts Impulsives raus, weil ich einfach so platt war von allem, was da passiert ist um mich rum, dass ich auch da war ich an einem Punkt, wo ich mir dachte so, ja, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wir machen jetzt einfach mal und ich hoffe, die bringen uns jetzt in eine Unterkunft und nicht hinter die nächste Hausecke.
Ich hatte noch das Glück vielleicht, als wir da am Flughafen gewartet haben, bin ich mit einem von den beiden Mudmans los, um eine SIM-Karte zu kaufen. Das heißt, Sabrina ist mit dem anderen im Flughafen geblieben, also in einem Vorbereich, Vorplatz vom Flughafen. Ich bin mit dem anderen los. Und habe erstmal so diese Stadt, die ersten Eindrücke da allein mit dem anderen hier erlebt. Und das war schon krass, hat mich aber vielleicht auch wieder abgelenkt von dieser ganzen Warterei und die Aufregung, dass wir nicht abgeholt werden. Und erstmal gucken, dass man eine SIM-Karte bekommt, um nicht noch Leute anquatschen zu müssen, um irgendwie mal jemanden anrufen zu können oder so, einfach mal eine eigene SIM-Karte, irgendwie schon mal so ein bisschen Selbstständigkeit zu schaffen. Ja, irgendwie fühlt man sich gleich besser, wenn man die Möglichkeit hat zu telefonieren oder so. Ja, dann muss man aber erstmal verstehen, wie das funktioniert mit der SIM-Karte, mit dem Aufladen, mit dem, ja, das war auch nicht so leicht auf jeden Fall. Hat man dann irgendwann geschafft und haben dann Kelly auch irgendwann noch eine Nachricht geschrieben, und er hat tatsächlich dann auch irgendwann zurückgerufen und gesagt, ja, ey, da.
Am nächsten Morgen
hat er zurückgerufen und ja, dann treffen wir uns nachher in der Stadt. Und
ja, mit nachher haben wir dann versucht, ihn auf eine gewisse Uhrzeit festzunageln, denn auch das gehört bei Papua-Neuguinea dazu, dass man sich vor allem so mit der typisch deutschen Pünktlichkeit etwas anpassen muss, denn Uhrzeit ist so ein bisschen relativ dort. Und ja, dementsprechend haben wir uns dann für 10 mit ihm vereinbart, dass wir uns treffen am Flughafen, dass er uns dort abholt, was jetzt auch nicht so weit weg war von dem Ort, wo wir geblieben sind. Und ich glaube, eine Nachricht später, dass es bei ihm doch später wird, was aber auch okay war, haben wir uns dann tatsächlich auch mit ihm am Flughafen getroffen. Er hat uns abgeholt. Und die Erklärung war auch sehr lustig. Er hatte voll viel Stress und er hat wohl einem seiner Mitarbeiter, man muss dazu sagen, dass Kelly ein Imker ist und so ein kleines Business angefangen hat mit Imkerei. Und er hat einem von seinen Mitarbeitern wohl gesagt, dass er uns abholen soll. Der hat uns aber wohl auch total vergessen. Und als er dann abends ins Bett ist, hat er dann schon mal kurz überlegt, wo sind die zwei eigentlich? Und ja, am nächsten Morgen hat er dann vielleicht angerufen, also er hat morgens um 7 hat das Telefon geklingelt und er hat sich auch wirklich entschuldigt, also es war ihm nicht recht, dass es so gelaufen ist.
Okay, so. Also doch nochmal irgendwie, ja, nochmal Glück gehabt und wieder das Vertrauen in die Menschen wieder zurückgewonnen.
Ja.
Shit happens, darunter kann man das irgendwie kategorisieren und abhaken und weiter geht's. Ihr seid dann auf die Imkerei und habt da auch also Woofing, also da geholfen, da ein bisschen gearbeitet für Kost und Logis. Aber diese Imkerei, die ist auch mitten im Dschungel gewesen, oder?
Ja, er wohnt ein bisschen außerhalb von Goroka. Gehört zwar noch zu Goroka selbst, aber im Grunde genommen besitzt er dort ein Stückchen Land und also Land jetzt auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern Land, was wirklich wilder Dschungel war. Also das waren 3 Hektar, glaube ich, ne? Am Hang, also am Berg. Und egal, wo man hingelaufen ist, man ist entweder berghoch oder bergunter gegangen auf seinem Grundstück. Und teilweise angelegt mit Pflanzen, aber größtenteils einfach wild mit einem kleinen Trampelpfad. So rote Erde, breit getrampelt, wenn es geregnet hat, Matsch. So muss man sich das vorstellen.
Also aus der Stadt raus ist man 20 Minuten ungefähr mit dem Bus gefahren bis zur Endhaltestelle und von da aus ist man ungefähr nochmal 25, 30 Minuten irgendwie gelaufen, bis man, also man musste eine lange staubige Piste runterlaufen und irgendwann war man dann am Grundstück an diesem wunderschönen 3 Hektar großen Dschungel, der aber halt schon sehr basic angelegt war. Und auf dem Grundstück wohnt er mit seiner Familie. Und da gibt es noch ein Lagerhaus, es gibt noch irgendwie ein Gästehaus, was aber benutzt wird von seinen Kindern, die da gerade ausgegliedert wurden, weil in seinem Wohnhaus er für die Imkerei irgendwie so eine Art Fabrik aufsetzt, sag ich mal, um den Honig zu
produzieren. Dass er den Hygienestandards entspricht, um ihn auch exportieren zu können ab einem gewissen Punkt.
Und das war so dieses Grundstück. Eine Werkstatt, die relativ gut ausgestattet war, so für die Standards dort, das war spannend auf jeden Fall. Und da haben die gewerkelt den ganzen Tag auf diesem Grundstück.
Und als wir da ankamen und so diesen ersten Weg runtergelaufen sind auf diesem roten Staub und er die Tür aufgemacht hat zur Hütte, also ich nenne es jetzt mal liebevoll sogar Hütte, hat uns auf jeden Fall der nächste Kulturschock erwartet, weil wir in der Lagerhalle gewohnt haben.
Lagerhütte.
Und die eine Seite war im Grunde genommen voll mit Utensilien, also was man so für die Imkerei braucht, Bienenboxen, Gott sei Dank leer, aber haben sich da gestapelt. Und auf der anderen Seite standen Bettkasten aus Holz gebaut, eigentlich ganz schick, aber halt auch nur 80 Zentimeter breit. Und das war dann das Bett für uns für die nächsten
Euer Bett.
Wochen. Mhm. Euer Bett, ja, genau. Unser Bett. Für uns beide.
Das heißt, wir haben uns 3 Wochen schön das 80 Zentimeter Bett geteilt. Ich sage jetzt bewusst nicht die 80 Zentimeter Matratze, weil das war eher so ein Maträtzchen.
Die war noch kleiner als der Bettrahmen. Und auch sehr dünn. Genau.
Das war das Bett dazu, gab sogar ein Moskitonetz, haben wir uns gefreut drüber. Ein kleiner Tisch.
Die kleinen Dinge im Leben.
Ja. Nee, es war echt gut, dieses Moskitonetz zu haben.
Wir haben tatsächlich sogar Strom in der Hütte gehabt, was absoluter Luxus ist in der Ecke.
Dass man überhaupt irgendwie am Strom hängt.
Genau, haben nicht viele, weil der Stromanschluss so teuer ist. Und hatten eine elektrische Herdplatte mit 2 Kochfeldern drauf, war auch schon mal richtig gut. Und die absolute Krönung kochtechnisch war irgendwann, als wir am dritten Tag einen Wasserkocher bekommen haben.
Ja, das war.
Weil auf dieser Herdplatte, einfach um sich mal einen Tee zu kochen, das dauert da ja schon 25 Minuten, um irgendwie einen Liter Wasser warm zu machen. Da war Wasserkocher plötzlich so, wow, was krass geiles Gerät. Die Hütte selbst, die war jetzt auch nicht komplett geschlossen. Also die Wände waren irgendwie so bis 2 Meter hoch zu. Dann war irgendwie ein Meter auf.
Aber so Wände bedeutet auch nicht eine Wand, sondern eine Bambusmatte, also geflochtener Bambus, die auch Löcher zwischendrin hatte und so. Also Privatsphäre war da jetzt auch nicht so groß geschrieben für die 3 Wochen. Und auch nicht so wirklich der Rückzugsort oder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil es halt auch einfach, wenn die in der Werkstatt gearbeitet haben, hat es morgens um 6 bei uns an die Tür geklopft, weil sie irgendwas aus der Halle gebraucht, Hütte, aus der Lagerhütte gebraucht haben. Ja.
Genau, wenn es mal stärker geregnet hat mit ein bisschen Wind dazu, dann gab es auch mal ein paar Tröpfchen aufs Bett. So muss man sich das ungefähr vorstellen, wie der Standard unserer Unterbringung da war.
Ja.
Wir haben uns auch selbst versorgt in der Zeit, weil irgendwie das Essen an sich wird nicht wie in Deutschland, sage ich jetzt mal, als so Familienevent, wo man zusammensitzt und ein bisschen quatscht und erzählt, wie der Tag und so war. Das gibt's da irgendwie nicht. Da wird irgendwann gekocht, dann steht da der Topf rum oder jeder kriegt irgendwie ein Schüsselchen in die Hand gedrückt man setzt sich irgendwo hin und isst. Also diese Esskultur
gibt es da nicht.
Nein, das ist Nahrungsaufnahme, ja, das ist notwendig und Dankeschön.
Ja.
So. Deswegen haben wir uns da auch mehr oder weniger selbst versorgt.
Aber wir konnten uns, und das war ganz schön, also es gibt ja immer eine Kehrseite, ne? Es gibt ja irgendwie dieses krasse, man kommt da an und denkt sich so, okay, wir schlafen jetzt für 3 Wochen auf weniger als 80 Zentimeter zu zweit. Wir haben einen Klapptisch da drin stehen mit einer kleinen Herdplatte und haben uns dann gefreut über noch einen Wasserkocher. Was schon erstmal krass ist, also ich saß auch erstmal auf diesem Bett und dachte mir so, oh Gott, wie soll ich das 3 Wochen lang aushalten? Ich meinte auch zu Tom, das wird ganz schön krass. Ich weiß nicht, ob ich das pack. Und dann haben wir aber auch relativ schnell die Tür hinter uns zugemacht und haben einfach diese 3 Hektar erkundet. Und es war eine unglaublich schöne Landschaft, unglaublich viel Pflanzen, Blumen, die wir noch nie in unserem Leben vorher gesehen haben. Die haben ganz viel selber angebaut, also von Mais über Lemongrass bis Frühlingszwiebeln. Also da gab es auch einfach alles auf diesem Grundstück. Die haben auch sehr gerne mit uns die Sachen geteilt. Taro, Bananen, ja, es gab einfach eine unglaubliche Vielfalt und es war so schön, es zu entdecken. Und es hat auch diese Gesamtsituation, so dieses, oh Gott, wo sind wir hier, eigentlich wieder total wettgemacht.
Ja, wunderschöne Natur.
Ja.
Ein kleiner Fluss oder ein kleiner Bach ging durch das Gelände, war so ein kleiner Wasserfall. Auf der anderen Seite konnte man wieder ein bisschen den Hang hoch auf einen kleinen Aussichtspunkt und hat dann von da aus das Gelände von mehr oder weniger oben wieder betrachten können. Und das hat einfach echt geflasht, als wir da unterwegs waren. Ja, das war krass und plötzlich alles wieder viel positiver.
Ja, das hat echt geholfen, so diesen
ersten. Ich erinnere mich nämlich, also das hört sich in dem ersten Moment vielleicht immer so krass an, wie ihr das alles beschrieben habt. Aber ich erinnere mich auch noch an eure erste E-Mail, wo drin stand, hey, wir sind gerade von unseren 3 krassesten Wochen zurück. In Australien und dass ihr einfach, ja, am Ende dann schon irgendwie eine tolle Zeit gehabt habt oder es euch irgendwie gut gemacht habt. Was hat euch so am meisten so geflasht von diesen ganzen Erlebnissen?
Boah. Ich glaube, das war für mich auf jeden Fall, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, es war diese Vorbereitung für die Goroka-Show oder die Goroka-Show an sich.
Ja,
also die Goroka-Show ist eine Show, die findet in Goroka statt, wie der Name schon sagt. Und da kommen über 60 unterschiedliche 70 oder 70 bis 80 unterschiedliche Stämme zusammen. Und die reisen praktisch von komplett Papua-Neuguinea an und zeigen ihre Kultur, ihre Tradition, ziehen ihre traditionellen Kostüme, was jetzt auch schon wieder so im deutschen Sinne so ein Kostüm ist, wieder was anderes, aber
ihre traditionelle Festtagskleidung, genau, nennen wir es mal so,
an und kommen zusammen und zum Sing-Sing nennt sich das. Und der Sing-Sing ist ein traditioneller Tanz. Da hat auch jeder Stamm seine Eigenheit, wie dieser Tanz aussieht. Es wird zusammen gesungen und getanzt und sich auch zusammen hergerichtet. Und wir hatten das Glück tatsächlich, dass auf dem Grundstück, auf dem wir waren, einer von den Mitarbeitern von Kelly kommt aus Medang, das ist eine Küstenregion in Papua-Neuguinea. Und sein Stamm konnte praktisch kostenlos bei Kelly auf dem Grundstück übernachten, um an der Goroka-Show teilnehmen zu können.
Und wir wurden eingeladen, um am Morgen vom ersten Festivaltag dabei zu sein, wie sie sich vorbereiten. Das heißt, wie sie ihren Körper mit Farbe anmalen, selbstgemachte Farbe.
Werden rote Beeren geerntet, das wird dann mit Öl, mit Kokosöl gemischt, dann gibt es eine ganz intensive rote Farbe, damit wird dann die Haut eingecremt, eingerieben. Dann
Kopfschmuck dazu, Bast,
Baströckchen,
Blätter,
selbstgemachte Ketten aus Bambus und Samen und Kopfschmuck mit ganz vielen bunten Federn. Sie hatten auch Muscheln, ganz viele, weil sie eben aus der Küstenregion kommen. Und das war wirklich, es war sehr, sehr magischer Moment. Man muss dazu sagen, in diesem Dschungel wurde es langsam erst hell. Also es war 6 Uhr morgens, es wurde langsam hell. Es war sowieso schon so eine mystische Stimmung. Die Vögel haben angefangen, diese ganzen exotischen Vögel, die angefangen haben zu zwitschern. Und dann kann man da bei so einem Ritual schon zuschauen, wie die sich fertig machen. Es war schon sehr, sehr ja, eindrucksvoll.
Ist noch hier so ein Morgennebel, hängt noch in den Bergen. Dann brennt da ein Feuer, auf dem die Beeren auch noch irgendwie gekocht werden. Dann hat man den Rauch, der zieht durch die Hütte durch. Die Männer und Frauen sind separiert, um sich vorzubereiten. Und ich war dann bei den Männern unterwegs, Sabrina war bei den Frauen unterwegs und konnte sich das da so anschauen. Und das war einfach krass.
Ja.
Einfach diese Möglichkeit zu haben, mit denen dazustehen und zu beobachten, was sie da machen. Und dann kommen sie her und zeigen einem alles und versuchen es zu erklären, obwohl da war relativ schwer mit Englisch. Aber dann wird einfach gezeigt und irgendwie vorgemacht. Ja, und dann kriegt man es fast genauso gut mit.
Ja, und ich habe dann auch ein bisschen was abbekommen. Also sie haben mich auch aufgehübscht, rote Farbe ins Gesicht bekommen und eine Kette selbst gemacht aus Blättern um den Hals bekommen. Und ja, das war schon wahnsinnig schön. Es war unglaublich eindrucksvoll.
Ja, wahrscheinlich der magischste Moment in der Zeit.
Ja, definitiv.
Ja. Da war die auf einmal Teil des Ganzen.
Ja, genau. Und einfach so
hautnah. Und wahrscheinlich aber auch die einzigen Ausländer?
Also bei ihm im Garten, ja, auf der Show anschließend, da haben wir uns einen Pass für geholt für die 3 Tage und da waren wir nicht alleine. Also da gab es auch, ich glaube sogar, Deutsch gehört zu haben einmal. Ich bin mir nicht sicher, aber...
Also die Goroka-Show, das Goroka-Festival ist, soweit wir wissen, das Einzige, was in Goroka einmal im Jahr passiert. Es gibt noch in ein paar anderen Städten oder Regionen was Ähnliches wie die Goroka-Show, also ob das jetzt in Mount Hagen ist oder in anderen Regionen, wo sowas Ähnliches stattfindet, aber Goroka ist schon auch das Bekannteste und dementsprechend sind da schon Touristen da.
Ja,
also die fliegen da ein für das Event, gehen in das eine einzige vernünftige ist vielleicht das falsche Wort, das einzige
Standard.
Hotel.
Ja.
Laufen da aber auch nicht auf der Straße rum, sondern lassen sich dann vom Fahrer abholen, lassen sich auf das Gelände bringen, sind im VIP-Area unterwegs und machen Fotos.
Waren wir auch
ja,
unterwegs.
Wir waren dann da auch drin.
Das ist aber die einzige Möglichkeit, wirklich nah dann auch an diese Sing-Sing-Gruppen auf diesem Festival ranzukommen. Ja. Das ist praktisch ein ganz großer Sportplatz, auf dem das stattfindet in Goroka. Wo die dann alle so nach und nach einmarschieren und so ihre Tänze zeigen und ihren Gesang. Und ja, da war eigentlich, glaube ich, wenn man es so betrachtet, waren wir wahrscheinlich mit die Jüngsten, die da waren. Es waren schon sehr viele ältere Menschen auch, die sich das angeguckt haben, auf jeden Fall. Und vielleicht auch einfach ein gewisses Budget mitbringen konnten, um sich dieses Hotel zu leisten und den Transport für die Show. Und ansonsten auch ganz viel professionelle Fotografen, ne?
Ja,
also weil es einfach so einfach ist.
Professionelle Fotografen, ja. Kameramänner, die das einfach auf einem sehr professionellen Level dokumentieren.
Ja.
Und ansonsten
und wir
dazwischen. Ansonsten das Klientel ist, glaube ich, schon so das wohlhabendere Klientel. Und das ist das, wie viele sonst reisen, wenn sie in Papua reisen, das ist mit einer geführten Tour.
Ja, man muss halt einfach ein gewisses Budget mitbringen. Also so dieses Low-Budget-Reisen, wie wir das eigentlich tun, da ist Papua-Neuguinea einfach nur nicht für gemacht. Weil es ist
schwierig auf jeden Fall.
Es ist schwierig. Also hätten wir diese eine Chance nicht gehabt, bei ihm zu bleiben, hätten wir das finanziell gar nicht stemmen können. Das heißt, jeder, der dort ist und auch in so einem Hotel bleibt, hat eigentlich ein gewisses Budget zur Verfügung, um sich die Sachen anzugucken. Weil aber auch das Reisen in Papua-Neuguinea nicht so einfach ist, weil es einfach die Infrastruktur teilweise nicht gibt, um von
anderen. Wahrscheinlich nicht so erschlossen, ne?
Ja, richtig.
Wie
und teilweise, es gibt Straßen, aber wenn man auf diesen Straßen unterwegs ist, muss man schon sehr viel Abenteuerlust mitbringen, weil es doch auch häufiger und regelmäßig passiert, dass diese Minivans, die da von A nach B fahren, überfallen werden. Ist aber auch egal, ob da jetzt ein Tourist drin sitzt oder nicht. Aber wenn man dann als Tourist drin sitzt und weiß es, dann ist man auf jeden Fall, ja, ich würde mal sagen, hat man so das Opfer auf der Stirn stehen, definitiv. Von dem her wird halt auch eigentlich davon abgeraten, diverse Routen auf dem Landweg zu machen. Und das bedeutet aber immer, dass man, egal wo man ist, fliegen muss. Und man fliegt auch, egal wo man ist, immer erst zurück nach Port Moresby und von Port Moresby wieder weiter. Also es gibt auch keine Direktflüge zwischen den Ortschaften. Die Flüge sind relativ teuer, kommt dazu, also die Inlandsflüge. Und ja, dementsprechend ist einfach Papua-Neuguinea oder Reisen in Papua-Neuguinea auch unglaublich teuer und anstrengend.
Was man sonst rausfindet, wenn man recherchiert über Reisen in Papua-Neuguinea, sind einfach geführte Touren.
Ja, über Agenturen?
Über eine Agentur letztendlich. Ja, da kann man dann seine 7, 8, 9, 10 Tage irgendwie buchen. Mhm. Bezahlt dann gerne mal für so eine 10-Tagestour 3.500 €. Mhm. Und dann sind da einfach so 2, 3, 4 Spots mit drin, die halt bekannt sind in Papua, was die Leute, die sich das Land anschauen wollen, halt
sehen wollen.
Mhm. Ja, dann muss man zusätzlich nochmal irgendwie Flüge dazu buchen. So, das ist das, was es halt sonst als Alternative gibt irgendwie. Oder
in diesen Paketen ist praktisch dann meistens auch die Goroka-Show mit dabei, wenn es zeitlich passt. Also ich glaube, dass auch ganz viele aufgrund von dieser Goroka-Show anreisen tatsächlich. Ja,
oder Sepik River Tour oder so.
Ja,
solche.
Es gibt ja echt viel zu entdecken dort.
Ja. Diese Goroka-Show ist wann?
Die findet immer statt zum Independence Day, also zum Unabhängigkeitstag, beziehungsweise am Wochenende zum Unabhängigkeitstag, je nachdem, wo der hinfällt. Und das ist, wenn ich mich genau erinnere, es war das 11., 12., 13. war das Wochenende.
Ja.
Und der 12. September. Ja, und der 12. September war der Unabhängigkeitstag.
Ja.
Das war nämlich am Samstag, cool. Von der Goroka-Show.
Jetzt habt ihr gerade eben auch noch das Thema Sicherheit eigentlich angesprochen gehabt, dass hier und da mal so ein Bus überfallen wird. Wie sicher ist Papua-Neuguinea grundsätzlich? Könnt ihr da eine Einschätzung geben?
Wir können eine kleine Einschätzung geben und viel, was uns dazu erzählt wurde. Ja, wir sind ja selber nicht wahnsinnig viel irgendwie rumgereist durch das Land. Aber was uns Kelly erzählt hat und was wir so mitgekriegt haben, war einfach, dass es gewisse Regionen gibt, wo man sich nicht aufhalten sollte, was ein bisschen schwieriger ist. Was uns aber auch immer wieder gesagt wurde, ist, dass in Goroka selbst super safe, und das haben wir auch wirklich erfahren, es war echt entspannt. Wir haben jedem in dieser Stadt Hallo gesagt. Wir haben dauernd die Hände geschüttelt. Jeder wollte Hallo sagen, hat uns angegrinst, kam her, hat versucht, mit uns zu reden.
Wir hatten da einen Alltag. Wir sind selbstständig auf den Markt gelaufen, haben dort unser Essen eingekauft, um bis abends zu kochen. Also wir haben uns absolut sicher gefühlt. Es gibt Regionen, da muss man sich auch vorher tatsächlich immer ein bisschen informieren, weil es einfach immer noch Stämme gibt, die gegeneinander kämpfen. Wo man dann auch nicht sehr sicher ist. Und wenn man sich da informiert, vorher weiß man es eigentlich auch. An für sich ist natürlich Papua-Neuguinea nicht das sicherste Reiseland, muss man einfach dazu sagen. Also es ist, man muss wirklich sehr aufpassen, man muss sich sehr informieren, am besten auch vorab irgendwie mit jemandem vor Ort sprechen, der sich auskennt, der die aktuelle Lage kennt, wenn man irgendwie Ausflüge machen will. Aber wir haben tatsächlich nur absolut positive Erfahrungen gemacht. Wir sind niemals in eine brenzlige Situation dort gekommen. Wie gesagt, wir haben uns auch alleine frei bewegt. Wir haben auch einen Tag einen Ausflug gemacht oder über Nacht sogar einen Ausflug gemacht, wo diese Bienenkästen in die Provinz Simbu ausgeliefert wurden, wo wir mit dabei waren.
Das ist eine Nachbarprovinz.
Fünf, sechs Stunden über Schotterpisten. Aber auch selbst in dieser absolut abgelegenen Gegend, wo die Menschen garantiert auch noch kein Touristenfeuer gesehen haben, sind wir absolut herzlich empfangen worden. Und das war eigentlich auch unser Gesamteindruck. Aber ich glaube auch, dass nicht alle Provinzen ebenso sind. Und es wurde uns auch erzählt. Also vor allem von Goroka nach Madeng beispielsweise in die Küstenregion, was auch ein sehr beliebtes Reiseziel ist, haben wir davon abgesehen, weil uns halt gesagt wurde, dass da schon relativ regelmäßig die Autos überfallen werden. Und da wir nicht fliegen wollten, haben wir zum Beispiel dann auf sowas verzichtet. Einfach der Sicherheitshalle. Ja.
Mhm. Noch eine kurze Frage, bevor wir zum Ende der Folge hier kommen, ist mir gerade aufgefallen, dass ich gar nicht gefragt habe, was ihr eigentlich gemacht habt dafür, dass ihr in diesem kleinen Bachelor.
Wir haben eine kleine Dokumentation gefilmt, weil er sich von uns gewünscht hatte, dass wir den kompletten Kreislauf zeigen von, sie stellen diese Boxen her, es werden Bienenvölker in die Boxen umgezogen, die Bienen werden ausgeliefert, die Farmer nehmen die entgegen, weil er eben auch Kurse gibt und praktisch den abgelegeneren Farmern die Möglichkeit geben möchte, ein zusätzliches Einkommen zu haben durch den Honig. Und gleichzeitig sind die konzentrieren sich viele da auf den Anbau von Kaffee und durch die Bienen natürlich mehr Blüten. Dadurch steigert sich auch der Ertrag und durch den Honig noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Und es ist ein sehr, sehr tolles Projekt, ist ein sehr toller Mensch auch, der da wirklich für kämpft, da irgendwie auch eine finanzielle Besserung zu bringen, gerade in die Orte, die so abgelegen sind. Und das haben wir natürlich sehr, sehr gerne gemacht und haben da diese 3 Wochen bei allem, was irgendwie gemacht wurde, von Honig kommt zurück, Honig wird abgefüllt, wird dann auf der Goroka-Show praktisch gelabelt und verkauft, haben wir diesen kompletten Prozess einmal dokumentiert und ein kleines Filmchen drüber gemacht. Genau,
videotechnisch dokumentiert,
ja.
Von diese komplette Bauphase und alles, was mit dabei war und eben auch diesen Ausflug.
Ja.
Wo wir über Nacht in der Provinz Simbu waren, war eine Auslieferung für ein Projekt, was auch über Hilfsorganisationen teilweise mitfinanziert wird. Ja. Das heißt, die Bauern müssen jetzt nicht den vollen Betrag bezahlen, sondern für ein kleines Geld kriegen sie das. Und wir sind quasi da mitgefahren, da ist ein LKW gefahren, wir mit einem Auto noch dazu. Ja. Auf dem Hinweg, auf dem Rückweg durften wir dann mit dem LKW mitfahren. Aber das war diese Auslieferung dazu und wir haben dann halt immer versucht, das mit zu dokumentieren, was da passiert und haben dann natürlich noch relativ viel Zeit auch mit dem Videoschnitt verbracht. Ja,
war nicht so einfach, weil natürlich auch kein Storyboard, man erfährt eigentlich nur, was passiert als nächstes, wenn man mit der Kamera schon draufhält und lässt sich Tag für Tag überraschen, was man da einfangen kann.
Und man hört plötzlich irgendwelche Geräusche aus der Werkstatt und rennt mit der Kamera rüber.
Und denkt, das könnte spannend sein. Wir haben dann auch Original-Tonaufnahmen gemacht von der Goroka-Show, weil wir wollten, dass es sehr authentisch klingt, haben das noch vertont. Haben dann zusätzlich noch ein Voice-Over aufgenommen auf Englisch, dass er das noch als Material nutzen kann, um vielleicht weitere Spenden zu finden oder das auch einzureichen und potenziellen, Kooperationspartnern oder wie auch immer, einfach was zeigen zu können, dass das im Grunde genommen keine leeren Worthülsen sind, sondern dass es ein Projekt ist, das wirklich funktioniert und wo man sich drauf verlassen kann.
Ja, in Papua ist Korruption schon auch ein Thema. Es verschwindet Geld und so eine Dokumentation war da auch cool, einfach zu zeigen, ey, mit dem Geld, was als Hilfe geleistet wird, passiert auch wirklich was, das kommt wirklich bei den Leuten an.
Ja.
Und das war so die Hauptaufgabe.
Genau, und dem haben wir uns auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne gewidmet. Also es hat, wenn auch immer wieder überraschend, jeden Tag aufs Neue, aber trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war auch schön zu sehen, wie viel Freude da war, als wir den Film gezeigt haben am Ende. Ja. Und den dagelassen haben.
Genau, das war so unser Ziel, was wir uns gesteckt haben, aber das fertig zu machen und uns auf einen USB-Stick zu geben.
Dass er den Film hat. Genau. Das war unser Projekt. Ja.
Sehr cool. Kann man das Video irgendwo sehen?
Noch nicht. Wir werden es aber hochladen auf unserer Webseite bei closetofar.com wird das
ja
bald in
baldiger. Da bekommt man natürlich auch, ihr habt auch Tagebuch geführt, also sowas wie Tagebuch.
Genau.
Man sieht sehr viele Bilder. Ich bin jetzt gerade drauf bei Eintrag 63, wir leben im Dschungel. Mhm. Da sieht man die Pritsche, auf der ihr geschlafen habt.
Ja.
Und wie das so alles ausschaut. Da kann man sich, wenn man sich so ungefähr vorgestellt hat, was ihr so erzählt habt, kann man sich das jetzt noch visuell bestätigen lassen auf eurer Seite, ja. closetofar.com. Spannend. Ja. Ey, wir haben gar nicht über die Toilette gesprochen.
Welche Toilette?
Das Loch im Boden.
Genau. Ja, das war schon... War auch schon, also man blickt so den Fliegen entgegen und hat eigentlich keine große Lust, die Hose runterzuziehen. Und es sind so Momente, wo man auch merkt, wie lange man es aushalten kann, bevor man da tatsächlich auf Toilette geht. Ja. Vom ersten Gedanken bis zum tatsächlichen Toilettengang, das hält man ganz schön lange aus.
Das war echt ein Abenteuer. Man muss natürlich irgendwann dahin und... Wenn man dann wieder rausgeht, dann ist er okay. Ja, dann freut man sich halt, dass man wieder raus ist.
Aber tatsächlich auch was ich dazu sagen muss, eine Sache, an die ich mich weder in den 3 Wochen gewöhnen konnte, noch wahrscheinlich je gewöhnen können werde. Also so,
ja.
Die Toilettensituation war wirklich ein bisschen krass für mich. Und es war auch mitunter ein Grund, warum ich irgendwie nach der Halbzeit mit Tom auf dem Bett saß und gemeint habe, so ja, eigentlich wird es mir jetzt auch reichen mit Abenteuer. Ja. Okay, einfach mal krass. Wieder so eine saubere Toilette.
Ja. Also alle die sich jetzt visuelle Impressionen holen wollen, die schauen bei euch auf den Blog vorbei. Da habt ihr nämlich wirklich sau viele Einträge zu Papua-Neuguinea und mit sehr vielen schönen Bildern, auch zur Goroka-Show. Und ich danke euch vielmals, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, auf diese lange Entfernung auch, dass es eigentlich relativ gut geklappt hat mit dem Internet. Und wünsche euch für eure Weiterreise, eurer Weltreise natürlich alles Gute. Danke.
Ja. Vielen lieben Dank, dass wir dabei sein durften.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ja. Das war's für heute, für den Moment. Die 152. Off the Path Podcast-Folge ist vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen mit Papua-Neuguinea. Und ich fand's spannend. Vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht auch nicht, wie gut oder schlecht die Internetverbindung wirklich war. Aber auf jeden Fall eine Destination, die sehr off the path ist. Ich habe viel Neues von Sabrina und Tom gelernt und wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 152. Und ich mache mich jetzt weiter an die Arbeit und baue IKEA-Möbel auf, denn ich sitze hier noch in unserem provisorischen Büro. Ich hoffe, die Akustik der Intro und Outro und allem war okay und wünsche euch jetzt erstmal einen tollen Abend, Tag, Morgen, Fahrt, Wochenende, was auch immer ihr gerade tut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kommt auch eine sehr, sehr spannende Folge. Ich versuche es nächste Woche zu machen. Also nagelt mich nicht darauf fest, aber demnächst kommt wieder eine saucoole Folge. Bis dann und bis bald.